Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um das Thema einfache und leichte Sprache und was die Unterschiede sind. Ich habe ja selber eine ganze Zeit lang einfache Sprache gemacht, geschrieben und selber Texte übertragen. Insofern ist dieses Konzept mir ein bisschen näher als die leichte Sprache. Das Problem ist, dass die Konzepte häufig verwendet werden. Ihr könnt das ja selber mal ausprobieren. Googelt einfach mal nach Regeln einfache Sprache und ihr werdet mindestens die Hälfte oder mehr Beiträge finden, die sich mit leichter Sprache beschäftigen, weil Google immer noch nicht gelernt hat, dass es da einen Unterschied gibt und es einfach synonym behandelt. Und leider ist es auch so, dass viele Auftraggebende, aber auch viele Dienstleisterinnen das Thema synonym behandeln und ja, wahrscheinlich auch absichtlich die Kunden verwirren, dadurch, dass sie die Begriffe nicht sauber trennen. Schauen wir uns erstmal die Zielgruppe für leichte und einfache Sprache an. Bei leichter Sprache ist es so, dass sie eine relativ klar definierte Zielgruppe hat, nämlich Menschen mit Lernbehinderung. Also das, was man früher als geistige Behinderung bezeichnet hat. Da gibt es noch viele andere Bezeichnungen, aber sagen wir mal Lernbehinderung. Das heißt, die Fähigkeit, Informationen zu verstehen, egal ob jetzt sprachlich geäußert, also akustisch oder ob schriftlich geäußert, ist eingeschränkt und diese Personengruppe benötigt dann speziell aufbereitete Informationen. Das heißt, die leichte Sprache hat eine relativ klar definierte Zielgruppe, also diese Menschen mit Lernbehinderung. Die einfache Sprache hat keine klar definierte Zielgruppe. Also die Zielgruppe sind bei der einfachen Sprache Menschen, die Probleme haben, Alltagstexte zu verstehen, also insbesondere schriftliche Texte, aber natürlich auch akustisch geäußerte Texte, wenn das Sachen sind, die vielleicht von der Ärztin kommen oder von PolitikerInnen reden zum Beispiel, aber natürlich auch Darstellungen von Sachbearbeitenden aus irgendwelchen Ämtern, die sind ja, wenn sie sich verbal äußern, nicht wesentlich einfacher meistens, als wenn sie sich schriftlich äußern. Ausnahmen bestätigen die Regel. Generell kann man auch sagen, einfache Sprache ist im Prinzip die Zielgruppe, die irgendwo zwischen den Superintellektuellen ist, also den Leuten, die im Prinzip die meisten Alltagstexte und auch Behördentexte und so weiter ohne große Mühe verstehen können und den Menschen, die Probleme haben, auch Alltagstexte zu verstehen, auch wenn sie relativ gut geschrieben sind. Das heißt erstmal wahrscheinlich Personen aus dem nicht-akademischen Kontext als große Zielgruppe, auch Personen mit Migrationshintergrund, die noch nicht so lange Deutsch beherrschen. Eine weitere Zielgruppe sehe ich bei den funktionalen AnalphabetInnen. Auch dafür gibt es jetzt einen neuen Begriff, irgendwas mit gering literalisiert, aber da bin ich tatsächlich schon wieder ausgestiegen aus dem Thema. Also diese Zielgruppe, die nicht aus intellektuellen Gründen, sondern aus Gründen der Bildung nicht richtig lesen und schreiben gelernt haben, die profitieren von einfacher Sprache. Die Zielgruppe kann sich natürlich Texte vorlesen lassen oder kann rudimentär lesen, also vorlesen lassen von modernen Technologien wie Smartphones, da kann man den Text scannen und sich dann ausgeben lassen, oder sie haben häufig auch rudimentäre Lesefähigkeiten. Das heißt, sie können Texte sich grundsätzlich zugänglich machen. Das Problem ist aber, dass vorgelesene Texte oder Texte, die man mit einer langsamen Lesegeschwindigkeit erfasst, in der Regel schwierig zu verstehen sind. Also versucht es einfach mal, versucht mal euren Text mit halber Geschwindigkeit zu lesen oder mit einem Drittel Geschwindigkeit. Oder wenn ihr Kinder habt, da habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn die die ihr ersten Leseversuche machen, so bis zur zweiten, dritten Klasse, die lesen extrem langsam und haben dadurch Schwierigkeiten, längere Sätze zu erfassen. Das heißt, es geht um komplexe Informationen, die für diese Gruppe einfach durch die Art, wie sie Texte lesen und wie sie ihre Bildung erhalten haben, nicht aufnehmen können. Also es geht ja um Menschen, die in der Regel da nicht so viel freiwillig gelesen haben und denen einfach die Übung fehlt, komplexe Informationen aus komplexen Texten automatisch rauszuziehen. Ein weiteres wichtiges Thema bei der leichten Sprache, was sie deutlich unterscheidbar macht von der einfachen Sprache, sind die Illustrationen. Ich gehe jetzt mal von den Regeln des Netzwerks leichte Sprache aus. Dort wird gesagt, dass jeder Absatz durch Illustrationen ergänzt werden soll. Das sind häufig gezeichnete Objekte, die sich auf den Textabsatz beziehen. Also wenn es um Schwerbehindertenausweis geht, dann sieht man, oder wenn es um schwerbehinderte Menschen geht, dann sieht man halt eine Person im Rollstuhl und eine Person mit Blindenstock und Blindenführhund und eine Person mit Rollator oder sowas, um das Thema zu illustrieren. Und das soll das Verstehen der Texte unterstützen. Bei der einfachen Sprache würde man keine speziellen Illustrationen anfertigen. Das heißt, natürlich kann ich da mit den üblichen Visualisierungen arbeiten, also Tortendiagramme und diese ganzen Dinge, die es so gibt. Oder auch neue Visualisierungsformen verwenden, die natürlich entsprechend für ein allgemeines Publikum geeignet sein sollten. Also mit irgendwelchen Fang-Diagrammen oder so brauche ich da, glaube ich, nicht zu kommen. Oder UML oder irgendeine Logistikkette. Aber das wäre für diese Zielgruppe einfach zu komplex. Wie genauso viel für die meisten anderen Durchschnittsmenschen. Aber ich würde hier nicht mit spezifischen Illustrationen arbeiten oder mit Illustrationen pro Absatz oder solche Dinge. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Informationsmenge und Dichte. Das heißt, die Menge an Informationen, die ich in einen abgeschlossenen Text unterbringe, und die Dichte von Informationen, also wie viele Informationen ich pro Satz, pro Absatz und so weiter unterbringe. Hier ist die leichte Sprache in der Regel stark reglementiert. Also man sagt eine Information pro Satz. Also sowas wie die Deutsche Bank ist eine Bank, auf einer Bank zahle ich Geld ein, auf einer Bank hebe ich Geld ab. Also ein Satz nach dem anderen und immer nur eine Information pro Satz. Deswegen wirkt die leichte Sprache auch häufig sehr, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, also sehr abgehakt, sehr holprig, nicht sehr angenehm zu lesen für Leute, die gerne lesen. Die einfache Sprache ist da wesentlich entspannter. Also ich kann mehrere Informationen pro Satz unterbringen. Ich darf es aber natürlich nicht übertreiben, weil das dann überfordernd ist, wenn ich zu viele Informationen pro Satz und pro Absatz unterbringe. In der Regel ist es so, wenn ich einen Text, wir sprechen, oder viele Leute sprechen von Übersetzen, ich sage übertragen, weil ich das angemessener finde, aber wenn man einen Text, es ist ja in der Regel so, ich kriege einen Text von einem Auftraggeber, einen komplizierten Text, und den übertrage ich dann in leichte oder in einfache Sprache, je nachdem. Und muss ich gucken. Bei der einfachen Sprache würde ich tatsächlich eins zu eins übersetzen. Das heißt, ich würde jede Information, die in dem Ursprungstext vorhanden ist, in einfache Sprache übersetzen. Das kann dazu führen, dass der Text länger oder kürzer wird. Bei mir sind die Texte immer kürzer geworden, weil ich den Unsinn, die überflüssigen Sachen rausgenommen habe aus den Ursprungstexten. Da ist halt manchmal sehr viel heiße Luft drin, und zwar, wir sind ja unter uns, die man in der einfachen Sprache nicht haben will. Also das ist ganz cool. Wenn man Texte in einfache Sprache übersetzt, merkt man, wie viel Nonsens in den Ursprungstexten manchmal enthalten ist. Gerade in so Diversity-Texten, da steckt manchmal so viel heiße Luft drin, so viel Zeug, was überhaupt nicht informativ ist, sondern einfach nur Deklaration. Wir sind so toll, wir sind so großartig, wir sind so divers. Aber das ist ein anderes Thema. Bei der einfachen Sprache, wie gesagt, würde ich den Text eins zu eins übersetzen in der Regel. Das heißt, ich kann die Struktur verändern. Ich kann eine andere Reihenfolge machen, wenn ich das für sinnvoll halte oder wenn das sinnvoll ist für die Zielgruppe. Ich kann Informationen hinzufügen, zum Beispiel kann ich einzelne Begriffe erklären. Aber ich würde jetzt nicht Informationen aus dem Ursprungstext weglassen, die relevant sind. Bei der Live-Sprache gehe ich in der Regel so vor, dass ich dass ich den Text zusammenkürze. Dass ich also gucke, dass Informationen, die nicht relevant sind für das Verständnis, weggelassen werden. Warum tue ich das? Weil die Aufnahmefähigkeit der Zielgruppe immer begrenzt ist. Also die Aufnahmefähigkeit aller Menschen ist natürlich begrenzt, aber jemand, der viel Leseerfahrung hat, der 400, 500 Wörter pro Minute lesen kann, der kann natürlich auch mehr Informationen aufnehmen, weil er die Übung hat, als jemand, der nicht diese Erfahrung hat. Das heißt, die einfache Sprachegruppe wird auf jeden Fall Probleme dabei haben, aber die können immer noch mehr Informationen aufnehmen als die leichte Sprachegruppe, die, sagen wir mal, nach zwei, drei Seiten intellektuell einfach aussteigt. Das ist jetzt pauschal gesagt, aber in der Regel sagt man das so, dass diese Gruppe dann natürlich die größten Schwierigkeiten hat, zu viele Informationen auf einmal aufzunehmen und wahrscheinlich auch Schwierigkeiten hat, sich das so einzuteilen, dass sie sagen, okay, ich lese heute den ersten Teil und morgen den zweiten oder so etwas. Das funktioniert nach unserem jetzigen Kenntnisstand ist das so, dass es da so nicht funktioniert. Und das heißt, ich würde den Text zusammenkürzen in aller Regel. Das Problem ist heute, dass sich die Haltung der Auftraggeber zur leichten Sprache allmählich ändert. Das heißt, die haben jetzt nicht mehr den Anspruch, einzelne Texte zu übertragen, sondern die wollen wirklich so ganze Websites, ganze Broschüren in leichte Sprache übersetzt haben. Und da ist die große Frage, kann die Zielgruppe diese Informationen aufnehmen oder diese Informationsmenge überhaupt aufnehmen? Und sind das überhaupt die richtigen Informationen, die da übersetzt werden? Aber das ist ein anderes Thema. Das ist etwas, was, glaube ich, in der leichte Sprachebranche diskutiert wird. Da ich ja selber nicht Teil dieses Kreises bin, also weder leichte Sprache noch einfache Sprache, da bin ich komplett raus. Mittlerweile kriege ich diese Diskussion nicht mit, aber ich gehe davon aus, dass das diskutiert wird, was ich da mitbekomme, und es wird durchaus kontrovers diskutiert. Hier muss man einfach sagen, wie bei allen Themen, wir haben natürlich einerseits das Interesse, die leichte Sprache natürlich weiter zu verbreiten und dass die Leute die Texte auch lesen. Einerseits, andererseits haben wir auch ein wirtschaftliches Interesse daran, möglichst viele Aufträge zu bekommen. Und natürlich ist es ein größerer Auftrag, wenn ich so eine, weiß ich nicht, 50 Seiten Broschüre habe, die zu übersetzen, als wenn ich da irgendwelche Pipifax-Texte von 3, 4, 5.000 Zeichen habe. Ein besonderes Thema bei der leichten Sprache, was auch sehr viel diskutiert wird, ist das Thema Textformatierung, also die visuelle Formatierung. Bei der leichten Sprache, das sieht man bei vielen Texten, insbesondere bei dem Netzwerk Leichte Sprache, wird gesagt, anderthalbfacher Zeilenabstand, kurze Zeilen, also die Zeilen sind häufig 40, 50 Zeichen lang oder kürzer. Eine spezielle leicht lesbare Schriften, also sowas wie Arial, wird ganz häufig eingesetzt. Und eine besonders große Schriftgröße. Und das sowohl im Print als auch im Online-Bereich. Und das führt natürlich dazu, dass die Texte, auch wenn die Textmenge insgesamt geringer ist, die Texte länger und umfangreicher erscheinen. Also so eine Broschüre ist dann ursprünglich vielleicht 10 Seiten in der Alltagssprache. Und dann ist sie DIN A4 und 30 Seiten in leichter Sprache, weil man einfach noch die Bilder unterbringen muss. Das ist ein ganz erheblicher Unterschied. Und natürlich ist auch der Druck von so einer leichter Sprachebroschüre einfach durch die ganzen Bilder, die ja farbig sind, also Vierfarbendruck erfordern und so weiter, ist dann natürlich erheblich teurer und es nimmt erheblich auch mehr Platz ein und auf der Webseite braucht man dafür natürlich auch ein eigenes Template für diese Darstellung der einfachen, der Leichtsprache. Und das alles gilt für die einfache Sprache nicht. Also man sollte die einfache Sprache leserfreundlicher formatieren und weiß nicht, so enge Zeichenabstände, so enge Zeilenabstände und so weiter tragen nicht unbedingt zur Lesbarkeit bei, aber hier gibt es keine strengen Vorschriften. Und das Thema wird tatsächlich auch intensiv diskutiert, soweit ich das mitbekomme. Es gab da auch diverse kontroverse Publikationen. Ich glaube, die Universität Leipzig hatte vor ein paar Jahren dazu publiziert und gefragt, müssen wirklich alle leichte Sprachetexte gleich aussehen? Und da war die Antwort negativ. Also die haben gesagt, man kann durchaus publikationsspezifisch die Darstellung wählen. Was sich da durchgesetzt hat, das weiß ich ehrlich gesagt, wie gesagt, nicht, weil ich da nicht im Diskussionsprozess drin bin. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Thema Prüfprozess. In der einfachen Sprache gibt es gar keinen Prüfprozess. Also es wird nicht durch die Zielgruppe geprüft. Wenn man sich an das an die Regeln des Netzwerks leichte Sprache hält, dann sollen die Texte durch Personen aus der Zielgruppe, also durch Menschen mit Lernbehinderung, geprüft werden, die entsprechend auch qualifiziert sind. Also die sollten eine Ausbildung oder Weiterbildung gemacht haben, um die Texte auf Verständlichkeit zu prüfen. Und dann werden die Texte so lange überarbeitet, bis die Personen aus der Zielgruppe zufrieden sind. Ich stehe dem Thema eher kontrovers gegenüber. Also natürlich ist es sinnvoll, dass Menschen mit Behinderung, auch mit Lernbehinderung, eine sinnvolle Tätigkeit haben. Aber ich sehe da eine Reihe von Problemen bei der Prüfung. Einfach deshalb, weil Personen aus der leichten Sprache-Zielgruppe ja sehr divers sind, natürlich. Also es kann sein, dass die Prüfgruppe besonders gut ist, besonders qualifiziert ist, was die Verständlichkeit angeht. Das heißt, diese Gruppe kann vielleicht nicht stellvertretend für eine andere Zielgruppe entscheiden, ob das für diese Zielgruppe, die vielleicht weniger Verständnisfähigkeiten hat, verständlich ist. Das ist aber das, was heute passiert. Und ist, glaube ich, auch die härteste Diskussion zwischen leichte Sprache, dem Netzwerk leichte Sprache und der Forschungsstelle leichte Sprache Hildesheim. Uni Hildesheim. Dass die sagen, Verständlichkeit ist definierbar, ist messbar anhand bestimmter fester Kriterien. Und da bedarf es nach ihrer Einschätzung keiner Prüfung durch die Zielgruppe. Und ich bin da tatsächlich d'accord mit der Uni Hildesheim. Aber ich will mich da auch nicht einmischen, weil ich ja nicht tief genug in dem Diskussionsprozess drin bin. Wie ich schon angedeutet habe, gibt es mehrere Regelwerke, die miteinander konkurrieren. Wenn ich richtig gezählt habe, gibt es mindestens drei, aber zwei, die in Deutschland wirklich relevant sind, nämlich einmal die Regeln des Netzwerks leichte Sprache. Das ist eher, hat seinen Ursprung so aus der Selbsthilfe-Behindertenbewegung. Man kann das Regelwerk auch als PDF runterladen und das lässt sich auch ganz gut lesen, also das ist ganz gut gemacht. Dann gibt es die Regeln der Forschungsstelle Leichte Sprache der Uni Hildesheim. Die Uni Hildesheim hat ja einen Studiengang Barrierefreie Kommunikation, heißt es denn, glaube ich, wo man ja Gebärdensprache und solche Dinge auch noch lernen kann, aber auch Leichte Sprache. Und ja, da gibt es das größte Konkurrenzverhältnis und im Augenblick dominiert tatsächlich das Netzwerk leichte Sprache mit seinem Regelwerk. Daneben wird seit Jahren, ich glaube seit 2019, an einer Spec, einer Spezifikation für leichte Sprache gearbeitet, in dem DIN, also dem Deutschen Institut für Normung. Die arbeiten an einem Aspekt, da gibt es auch einen Entwurf, glaube ich, letztes Jahr veröffentlicht, wo wir jetzt auf die finale Veröffentlichung waren. Eine Spec ist, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht eine Norm, sondern sozusagen die Light-Version einer Norm. Und dementsprechend wird es dann auch keine Norm für leichte Sprache geben auf absehbare Zeit. Für die einfache Sprache gibt es eine Norm oder zwei Normen sogar. Es gibt eine Norm, eine ISO-Norm, die ins Deutsche übersetzt wurde, die allgemeine Richtlinien sprachunabhängig formuliert. Und es gibt die Norm für einfache Sprache, die dieses Jahr im Mai veröffentlicht wurde und dann wirklich allgemeine Standards formuliert für die deutsche Sprache. Und da ist noch eine Norm in Arbeit für ja, spezifischere Textformen, also Verwaltungstexte und andere Textformen. Bei dir erscheinen wird, weiß ich nicht, aber da wartet jetzt niemand drauf, glaube ich. Also wir haben jetzt den Vorteil in der einfachen Sprache, dadurch, dass wir eine Norm haben, wird die Beauftragung ein bisschen einfacher, weil die Überprüfung einfacher ist. Bei der leichten Sprache müssen wir auf die Spec warten, bis die Spec da ist und hoffentlich kommt sie irgendwann, wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern und dadurch ist die Beauftragung deutlich schwieriger. Es gibt so zaghafte Versuche, die beiden Sprachformen zusammenzuführen. Das hat bisher noch nicht geklappt. Ob das jemals klappen wird, keine Ahnung. Die Befürwortenden argumentieren, dass die einfache Sprache im Prinzip schon ausreichen würde, dass sie vielleicht noch eine Zielgruppenanpassung braucht, also dass man vielleicht noch ein bisschen spezifischer auf die Zielgruppe eingeht. Und die Gegner sagen, wir brauchen unterschiedliche Formen. Also wir brauchen die leichte Sprache, weil die einfache Sprache zu komplex für die Zielgruppe ist. Ich bin da ehrlich gesagt gar nicht parteiisch. Also ich weiß es nicht, dadurch, dass ich nicht so involviert bin in die Forschung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, dass wir auf lange Sicht wahrscheinlich nicht in der Lage sein werden, beides anzubieten. Es sei denn, das habe ich ja in einem der letzten Podcasts angedeutet, ich glaube, dass es in Richtung Automatisierung gehen wird, weil die Texte, allein die Texte, die jeden Tag erscheinen, in leichte Sprache oder nur ein Bruchteil davon in leichte Sprache und einfache Sprache zu übersetzen, das wird uns nicht möglich sein, einfach weil wir keine Ressourcen dafür haben. Und dann gibt es da noch einen riesigen Backlog an Texten, der übersetzt werden müsste, also Texte, die bereits erschienen sind und die einfach für die Zielgruppe auch enorm wichtig wären. Weiß ich nicht, sowas wie Verbraucherschutz, gesunde Ernährung, solche Dinge, die für Menschen mit Behinderung besonders nützlich wären und die jetzt einfach nicht in einer verständlichen Form vorliegen und die auch kein Mensch übersetzen kann, weil es einfach die Ressourcen dafür nicht gibt. Also ich glaube, das Thema Automatisierung, es spielt ja heute schon eine ganz große Rolle. Es gibt ja Sum AI und Capito und noch ganz viele andere Tools. Bisher hat sich da noch nichts durchgesetzt. Und da wird auch viel berechtigte Kritik an den Tools geübt. Aber ich glaube, auf mittlere Sicht werden wir nicht an dem Thema Automatisierung der Übersetzungen vorbeikommen, weil es durch rein menschliche Arbeitskraft einfach nicht möglich sein wird. Und ich glaube auch, dass die Tools schon eine recht gute Arbeit machen. Und das wird man jetzt weiter beobachten müssen. Da wird sich ja, glaube ich, auch sehr viel tun in den nächsten ein, zwei Jahren, sodass die Tools einfach einen sehr guten Job machen und vielleicht so zuverlässig werden, dass man eine menschliche Übersetzung und eine Überprüfung durch einen Menschen nicht mehr unbedingt bei jedem Text braucht. Bei den super wichtigen Texten auf jeden Fall. Da werden wir wahrscheinlich nie dran vorbeikommen. Aber bei den Texten, die jetzt rein Gebrauchswert haben, bei den Texten, wo die Modelle gut trainiert sind, wo es vielleicht auch harte Standards gibt, da wird, glaube ich, die Automatisierung sich auf kurzfristige Sicht, also in den nächsten 2, 1, 2, 3 Jahren durchsetzen. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass euch die Episode wieder gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.